wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de.
Dahlmeier gewinnt erstes deutsches Gold. Wellinger gewinnt von der Normalschanze. Kalla siegt im Langlauf auf dem Golfplatz. Und mit diesen Headlines herzlich willkommen zu den Highlights des ersten Olympischen Tages in Pyeongchang 2018. Malte Asmus streckt euch die Faust entgegen und begrüßt euch auf Schweizer Art mit der Ghetto-Faust. Das machen die Eidgenossen in diesen Tagen in Pyeongchang, nämlich statt des eigentlich sonst gebräuchlicheren Händeschüttelns. Aber rund um die Olympiastätten soll aktuell der Norovirus grassieren und die Schweizer, die fürchten einfach, sich anzustecken. Daher die Ghetto-Faust als neues eidgenössisches Begrüßungsritual und wir greifen das hier bei meinsportradio.de auf. Obwohl wir hier keine Ansteckung fürchten. Im Gegenteil, wir würden uns sogar viel mehr darüber freuen, wenn die Leistung von Laura Dahlmeier im Biathlon-Sprint der Damen und die von Andreas Wellinger auf der Normalschanze Schule machen würden und für weitere zahlreiche Medaillen in den nächsten Tagen für das deutsche Team sorgen würden. Dahlmeier blieb auf der 7,5 Kilometer langen Strecke sowohl liegend als auch stehend ohne Schießfehler und rannte souverän zur Goldmedaille, 24 Sekunden vor der Norwegerin Marte Olsbu und 25 Sekunden vor der Tschechin Veronika Witkova. Sebastian Mühlhof blickt mit uns auf das beeindruckende Rennen von Laura Dahlmeier zurück. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Ja, das Urteil, man kann nur sagen, wirklich stark zum Start.
Ja, wirklich ganz, ganz stark. Auch wenn man sagen muss, dass wir beim zweiten Schießen alle gebankt haben, weil Laura Dahlmeier beim vierten Schuss wirklich gewackelt hat. Sie hat dort 15 Sekunden gewartet, um ihren Schuss abzugeben, aber sie hat keinen Fehler geschossen und war somit nur eine von drei Läuferinnen, die keinen einzigen Fehler geschossen hat. Und das ist außergewöhnlich, weil alle anderen mindestens einen Fehler geschossen haben. Die anderen beiden Athleten mit null Fehlern waren neben Akima, die Russin, die ja gestartet, die ist 20. geworden. Ja, und die Österreicherin Zudotsch, die am Ende 48. geworden ist, weil sie läuferisch nun mal nicht die stärkste ist. Also von daher außergewöhnliche Leistung, die am Ende mit Gold belohnt wurde.
Also aus der Spitze Laura Dahlmeier, die einzige, die fehlerfrei geblieben ist. Aber vielleicht war das dieser Wackler oder dieses Zögern beim achten Schuss vielleicht auch gerade genau die richtige Taktik wegen dieser wechselnden Winde am Schießstand. Sie ist ja die einzige, die damit wirklich dann vorne damit richtig zurechtgekommen ist. Und das waren schon durchaus tückische Bedingungen.
Auf jeden Fall, das waren keine einfachen Bedingungen, da musste man wirklich genau gucken, dass man das auch macht. Man hat es ja gesehen, auch bei ihrem ersten Schießen, da hat sie direkt schon justiert vor ihrem ersten Schießen und dann nochmal nach ihrem ersten Schuss auch nochmal justiert, obwohl der ja getroffen war. Also von daher hat sie wirklich sehr, sehr gut auf die ganzen Bedingungen reagiert, war auch gut in der Loipe unterwegs, am Ende die viertbeste Laufzeit gewesen. Das hat sich wirklich von Anfang bis Ende wirklich ganz, ganz stark gemacht und hat damit ja den deutschen Biathletinnen schon die erste Medaille beschert, in Einzelmedaille, und hat damit schon dafür gesorgt, dass die Ausbeute von Sochi einfach übertroffen wurde, weil man letztes Jahr oder vor vier Jahren ja keine einzige Medaille hat gewinnen können. Also von daher ganz, ganz starkes Rennen, wirklich von vorne bis hinten wirklich fehlerlos, und auch wenn sie dann ein bisschen länger gebraucht hat und am Ende nur die 66 beste Schießzeit hatte, aber das war ganz, ganz wichtig, damit sie fehlerfrei geblieben ist und am Ende sich die Goldmedaille holen konnte.
Lob gab es im ZDF auch von Gerald Hönig, dem Bundestrainer. Wir hören mal rein.
Ja, also das war heute ein schwer erarbeiteter Sieg auch für die Laura. Das war kein Selbstläufer. Ich muss sagen, allerhöchsten Respekt, wie sie diesen Bedingungen heute widerstanden hat, wie sie für sich die richtigen Entscheidungen auf der Strecke am Schießstand mehrfach treffen musste, um erfolgreich zu sein. Das hat sie wirklich super gemacht.
Und das zeichnet ihre gesamte Klasse natürlich dann aus bei ihren ersten Olympischen Spielen, dann unter dem Druck, vielleicht auch dem Erwartungsdruck, gleich so dann zuzuschlagen. Ich hatte es gesagt, Marte Olsbu und Veronika Witkova landeten auf den Plätzen. Der zweite Platz der Norwegerin, auch überraschend.
Ja, durchaus schon überraschend, wenn man sieht, sie hatte eigentlich eine gut angefangene Saison, hatte dann eine kleine Schwächephase und ist jetzt wieder scheinbar topfit gewesen, hatte wirklich am Schießstand und an der Laube wirklich gute Zeiten gehabt. Am besten am Ende waren sie 12 beste Laufzeit mit 42 Sekunden Rückstand, zwar auf die beste Läuferin Alexandra Kuzmina, aber trotzdem war das eine sehr, sehr gute Leistung von ihr, und auch am Schießstand war sie wirklich schnell durch in 56,5 Sekunden, als sie ihre Schießzeit, also von daher wirklich ganz top dort gewesen. Natürlich hat sich dann einen Fehler erlaubt zu Anfang, das war natürlich bitter, aber hat sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat ihr Rennen wirklich gut zu Ende gelaufen und Ja, hat am Ende dann ganz hauchdünn die Nase vor Veronika Witkowa gehabt, die ja beide dann zeitgleich drinne waren im Schießstand, wo dann Witkowa den Fehler geschossen hatte. Und die hatte dann am Ende vielleicht das ein oder andere könnte dann zu viel liegen lassen. Es war wirklich ganz, ganz knapp. Die waren das bisschen besser im Läufe gewesen, am Ende 2 Sekunden dort besser, aber hat halt ein bisschen länger am Schießstand gebraucht, sodass ja Ölsbus sich überraschend die Silbermedaille holen konnte und auch Witkowa auf Platz 3 war auch nicht unbedingt mitzurechnen vorher. Mhm,
denn die anderen Namen, du hattest ja zum Beispiel Anastasia Kuzmina schon angesprochen oder auch Daria Domracheva oder auch Kaiser Meckerein, die hatten alle ihre liebe Not mit dem Schießen. Kuzmina 3 Schießfehler, Domracheva 2 Schießfehler und Kaiser Meckerein auch 3 Fahrkarten. Die landeten entsprechend dann eben auch erst ziemlich weit hinten. Also die sind mit den Bedingungen überhaupt nicht zurechtgekommen.
Nein, auf keinen Fall. Also bei Kuzmina hatten wir es von Karl Schnüssi ja schon gedacht, dass sie wahrscheinlich die Top-Favoritin ist auf den Sieg, auch wenn sie gut reingekommen ist in die Saison und auch wirklich gute Leistung schon gezeigt hat. Aber in den letzten Wochen hat es bei ihr nicht so funktioniert und das hat sie jetzt auch gezeigt, hatte wirklich große Probleme am Schießstand. Ja, ist wirklich dort gar nicht klar gekommen, hat sich 3 Schießfehler am Ende erlaubt und auch die Schießzeit, die war wirklich, ja, wirklich unter aller Kanone, ganz, ganz schwach. Nur auf die 75. Schießzeit und war noch selbst 4 Sekunden langsamer als Laura Dahlmeier. Also das war wirklich, wirklich ganz, ganz schwach von ihr dort gewesen am Schießstand und auch, Daria Domracheva hat mit 2 Schießfehlern sich noch gut retten können auf Platz 9, das muss man dann auch noch ihr hoch anrechnen, drittbeste Laufzeit gewesen, aber auch dort hat man gemerkt, am Schießstand muss sie noch ein bisschen anarbeiten, kam mit den Bedingungen noch nicht zurecht, da liegt es vielleicht auch daran, dass vielleicht noch nicht so viele Wettkampf seit ihrem Wiedereinstieg hatte und da muss sie noch ein bisschen dran arbeiten und Kaiser Meckerein, ja, es war mal bei ihr und Olympia, das wird irgendwie nicht mehr funktionieren, hat man das Gefühl, sie ist immer gut vorher und dann bei Olympischen Spielen kriegt es leider nicht hin. Am Ende 25. geworden. Die Laufzeit ist eigentlich gut. Mit 6 beste Laufzeit, 2 etwas langsamer als Laura Dahlmeier, 10 Sekunden. Aber trotzdem kann sie damit zufrieden sein. Aber halt das Schießen ist ihr großes Problem. Ist sie am Ende 70 beste Schießzeit gewesen. Mit 1,21 hat sie dort gebaut. Und ja, da wird es entsprechend schwierig, vorne mitzulaufen. Man sollte sie trotzdem aber für den Verfolgungswettkampf nicht außer Acht lassen. Weil auch wenn es dann am Ende ja, Ende 1,30 Rückstand geworden sind, kann dann alles passieren. Auf Platz 4 sind es aktuell 40 Sekunden. Also da ist noch alles möglich und das wird sich versuchen, jetzt besser zu machen und sich endlich diese verflixte Einzelmedaille zu holen, die ihr bei Olympia noch fehlt.
Sie hat ja noch Chancen, das dann wirklich zu schaffen. Wenn wir jetzt über den Sieg von Laura Dahlmeier gesprochen haben, dann verdeckt das natürlich so ein bisschen, dass auch die anderen deutschen Damen durchaus gut unterwegs waren. Vor allen Dingen Vanessa Hinz ist 5. am Ende geworden, vor allem eine gute Schlussrunde absolviert und nur einen Schießfehler sich erlaubt. 5. Platz, 40 Sekunden Rückstand hinter ihrer Landsfrau, also 2. Deutsche.
Ja genau, das war ein richtig, richtig starker Wettkampf. Da war ja noch vorher die Diskussion, ob sie starten oder Franziska Preuß und der Bundeswehr hat alles richtig gemacht. Vanessa Hinz, wirklich eine ganz, ganz starke Leistung. Gerade am Schießstand war sie wirklich top mit dabei. Hat ja zwar einen Fehler erlaubt am Ende, aber trotzdem eine gute Schießzeit gehabt. 9. Schießzeit von allen, unter einer Minute geblieben in 56,01 und hat dann auch in der Loipe sich gut präsentieren können. 17. Laufzeite dort mit 55 Sekunden hinter Kuzmina. Eine halbe Minute hinter Laura Dahlmeier, aber trotzdem wirklich ganz, ganz stark von ihr. Hatte man, glaube ich, vorhin nicht mehr zu rechnen. Hatte sie gedacht, okay, Top 15 ist, wenn alles gut läuft, drin, aber dass es dann so gut läuft, dass es wirklich dann noch das Ski so gut läuft. Ganz, ganz stark und es war ja auch nur 2 Hundertstel vor Lisa Vitozzi aus Italien und auch nur 5 Hundertstel vor der Schwedin Anna Öberg. Also es war wirklich ganz, ganz knapp, aber sie hat das wirklich gut gemacht. Daraus kann sich viel Selbstvertrauen ziehen und auch der Bundestrainer weiß, dass sich auf sie verlassen kann, weil sie wirklich ein Top-Rennen gemacht hat von vorne bis hinten und das würde Selbstvertrauen geben, dann auch für die Verfolgung. Wer weiß, vielleicht ist dort ja sogar noch mehr drin.
Also drücken wir natürlich die Daumen. Franziska Hildebrand, 12. geworden, sich einen Fehler im Stehenschießen erlaubt, genauso Denise Herrmann, die hatte sogar 2 im Stehenschießen und sich da eine eigentlich deutlich bessere mögliche Platzierung zunichte gemacht. 21. ist sie am Ende geworden, aber ohne die 2 Schießfehler, da hätte es deutlich was anderes werden können.
Ja, der hätte es deutlich was anders werden können, aber bei ihr, denke ich, ist er noch so ein bisschen, auch wenn sie schon gute Leistung gezeigt hatte, ist bei mir einfach zu merken, dass sie gerade mit so schwierigen Bedingungen am Schießstand, auch im Stehen, dann noch nicht so ganz klarkommt. Hat sie im Liegend wirklich gut gemacht, aber dann im Stehen, da hatte sie wirklich ihre Probleme, hat dann den 3. und 4. Schuss daneben geschossen. Das war ja etwas, woraus sie lernen kann, woraus sie ihre Schlüsse ziehen kann, weil sie ist ja noch nicht so lange beim Biathlon dabei, aber sie macht das bisher wirklich sehr gut. Die Saison ist wirklich sehr positiv verlaufen für sie. 21. mit 1,19 Rückstand, ist gut. Auf der Loipe war es auch mit einer guten Laufzeit, 8 beste Laufzeit am Ende, wirklich sehr, sehr gut gewesen. Aber wie gesagt, das Schießen, da muss sie noch ein bisschen an arbeiten. Gerade stehen schießen ist sie noch ein bisschen wackelig, aber trotzdem, sie macht bisher wirklich sehr, sehr gute Leistung und wird dann natürlich jetzt auch in der Verfolgung versuchen, dort vorne mit anzugreifen. Wird natürlich schwierig werden, weil es dann zweimal stehen schießen gibt, und wenn es eh nicht schwierige Bedingungen werden, wird es für sie ganz schwierig, aber man sollte sie trotzdem nicht außer Acht lassen. Gerade natürlich auch für Staffel ist sie eine Kandidatin, weil sie dort ja nachladen kann. Also von daher ist das gut, dass sie sich schon mal testen kann, wie der Schießstand ist, und dass sie jetzt ihre Schlüsse rausziehen kann und dann in den nächsten Wettkämpfen voll angreifen kann und mal gucken, wie sie dann abschneiden kann.
Und Schlüsse wird auch der Bundestrainer Gerald Hönig sicherlich ziehen. Auch er hat sich dann zu seinen anderen Mädels außer Laura Dahlmeier im ZDF dann auch nochmal geäußert.
Muss aber auch sagen, die Laura überstrahlt eine gute Mannschaftsleistung. Auch da habe ich heute sehr, sehr viel Gutes gesehen. Die Bedingungen am Schießstand waren schwer. Wir haben liegend bei 4 Athletinnen keinen Fehler gehabt. Das ist nicht selbstverständlich. Das Gesamtpaket hat sicherlich die Laura jetzt überstrahlt wieder alles, aber ich bin froh, dass das, was wir uns das ganze Jahr erarbeitet haben, dass wir als kompakte Mannschaft dastehen, auch heute hier umsetzen konnten. Und ich denke mal, neben der Laura haben auch die anderen gute Positionen für den Verfolger.
Also das ist die nächste Aufgabe natürlich der Damen dann. Aber jetzt wollen wir natürlich auch noch die Goldmedaillengewinnerin im Originalton hören. Laura Dahlmeier, die hat sich nach ihrem Sieg im ZDF zum großen Erfolg geäußert.
Mein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Ich habe mir das immer vorgestellt, dass ich irgendwann einmal bei Olympia ganz oben stehe, dass ich da eine Goldmedaille gewinnen kann. Und genau das hat heute irgendwie geklappt und hat heute funktioniert. Und ich bin unheimlich dankbar und stolz. Und das ist ein Wahnsinnsgefühl. Und ich glaube, so ganz realisiert habe ich das noch nicht.
Und auch sie betonte selber nochmal, was für ein wirklich hartes Stückchen Arbeit es war, das sie leisten musste, um diesen großen Erfolg zu feiern.
Ja, leicht ist es nie. Ich glaube, wenn man so ein Rennen gewinnen will, dann kann das kein Zufallsprodukt sein. Da gehört einfach viel dazu. Das stimmt schon. Im heutigen Rennen habe ich es mehr arbeiten müssen, aber vor allen Dingen auch das Team drumherum, was das die letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre gearbeitet hat, das kommt halt heute irgendwie dann nochmal so zum Ausdruck. Und es ist unheimlich schön, dass ich mir den Traum so habe erfüllen dürfen.
Und der Traum kann ja noch weitergehen, denn es stehen ja noch weitere Rennen in Pyeongchang auf dem Programm. Aber soweit denkt Laura Dahlmeier erstmal noch nicht. Erstmal will sie diesen Triumph genießen und da hat sie auch völlig recht.
Ja, also heute ist heute und heute habe ich gewonnen, heute bin ich Olympiasiegerin geworden und das versuche ich jetzt zum Genießen und alles, was jetzt noch kommt. Das ist erstmal weit weg. Natürlich werde ich dann irgendwann den Fokus auch wieder finden, aber heute ist mir das alles relativ egal.
Heute wird also noch ordentlich im Deutschen Haus gefeiert. Das hat sie sich absolut verdient und sie feiert ja nicht alleine, denn es kommt ja noch ein Skispringer mit dazu, denn Andreas Wellinger, der tat es ihr spät in der Nacht, der koreanischen Nacht, dann noch nach und gewann ebenfalls seine Goldmedaille von der Normalschanze bei einem wirklich kuriosen Springen, das ebenfalls wie die Biathlon-Konkurrenz sehr vom Wind geprägt war. Dazu kommen wir gleich hier bei Winter Games auf meinsportradio.de. Unser Kollege Sven Schulze ist gleich bei mir und mit dem analysiere ich dann auch noch das Springen und die zweite Goldmedaille des Tages aus deutscher Sicht.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. MeinSportRadio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf MeinSportRadio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Skispringen.
Was für ein Abschluss des ersten Entscheidungstages bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Andreas Wellinger trotzte den kaum zu kontrollierenden Windböen, den ständigen Unterbrechungen, der extremen Kälte und auch der fortgeschrittenen Stunde und sprang von der Normalschanze zur Goldmedaille und damit zur ersten olympischen Einzelgoldmedaille für Deutschland seit Jens Weißflog 1994 in Lillehammer. Die Älteren werden sich erinnern und erinnern kann ich mich natürlich und mein Experte für das Springen in Pyeongchang, Sven Schulze. Hallo Sven.
Du hast mich jetzt nicht gerade alt genannt, Malte, ne?
Ich habe uns beide zumindest ein fortgeschrittenes und erfahreneres Alter bescheinigt.
Genau, nennen wir uns erfahren, das passt schon soweit. Moin, Malte.
Wir haben auf jeden Fall die Historie damals miterlebt und wir haben es jetzt auch wieder miterlebt, wie das dann eben 24 Jahre später nochmal neu aufgelegt wurde. Wellinger verwies die Norweger Johan André Forfang und Robert Johansson auf die Plätze 2 und 3. Markus Eisenbichler auf Platz 8, Richard Freitag auf Platz 9 und Karl Geiger auf Platz 10 runden ein starkes deutsches Ergebnis ab. Richard Freitag war anschließend im ZDF voll des Lobes für seinen Teamkollegen und Kumpel Wellinger.
Ja, unglaublich. Ich glaube, man hat es gestern schon gesehen. Er war einfach hier topfit auf der Schanze. Und wie er heute im zweiten noch einen raushaut, echt cool und verdient, echt genial.
Ja, genial. Was anderes kann man eigentlich gar nicht sagen, vor allen Dingen aufgrund dieser Bedingungen, die ich ja schon angesprochen hatte, Sven. Das war ja zum Teil wirklich ein Geduldsspiel, ein Lotteriespiel.
Du musst jetzt nur einmal, musst du dich in die Situation von Simon Amann im zweiten Durchgang versetzen, bevor wir jetzt gleich anfangen zu jubeln. Das muss ich einfach loswerden. Ich habe schon gedacht, ich würde hier die ganze Zeit, die wir uns unterhalten, nur am Pöbeln sein, weil der Bengel, der stand da wirklich eine Viertelstunde oben, immer mal wieder auf dem Balken, dann wieder raus, dann haben sie mit einer Decke warm gerubbelt und sonst was gemacht. Bei 20 Grad minus oder 10 Grad vielleicht im Stadion, aber da oben, da pfeift ja auch noch der Wind durch, der geht ja durch jede Pore durch, die Muskeln härten durch und dann haut der Amann im zweiten Durchgang so einen tollen Sprung hin. Das war für mich ein wirklich olympischer Moment, weil das einfach eine Leistung war, die ich nicht hoch genug einschätzen kann wahrscheinlich. Das wissen die Athleten viel besser, wie das geht. Die müssen so voll Adrenalin sein, dass man dann irgendwo die Muskeln noch beweglich hält. Aber der hing da so lange oben und auch die dann folgten. Ich glaube, das war sogar, wer kam nach ihm, war es nicht sogar Johansson, der dann nach Schanzenrekord gesprungen ist, wo man einfach nur noch vom Glauben abgefallen ist. Und das waren da Momente eigentlich, die waren unvorstellbar. Und der Höhepunkt natürlich, dieser Traumsprung von Wellinger. Ich habe das mit meiner Frau zusammen gesehen. Ich habe gesagt, das ist er. Das sah man nach der Schanze schon, wie er da lag, wie ideal das Ganze war. Und das war also ein Augenschmaus von einem Sprung, wo ich eigentlich nur zu bemängeln habe, dass da zwar dreimal die 19.5, aber kein einziges Mal die 20.0 gezogen wurde, weil ich wusste nicht, was man da auch nur im Entferntesten hätte besser machen können bei diesem schönen Sprung.
Er hat ja sogar den Telemark gesetzt. Also
genau. Also Johansson hat ja die gleiche Weite gehabt, aber hatte dann diesen Wackler in der Landung noch, der dann auch 17.5, 18.5 gekriegt in der Benotung. Aber bei Wellinger, das war einfach ideal. Und wenn du Schanzenrekord mit Telemark springst und dabei auch noch grinst, also was sollst du noch machen? Ballettröckchen anziehen, um die 20 zu kriegen? Ich habe keine Ahnung. Das war ein, in meinen Augen, perfekter Sprung. Das war groß, ganz großer Sport.
Und das war am Ende ja auch der Sprung, der es ausgemacht hat, der Andreas Wellinger eben bis auf Platz 1 getragen hat. Wenn wir nochmal an den ersten Durchgang uns zurückerinnern, da lagen ja Freitag und Wellinger auf den Plätzen 4 und 5 in einer sehr, sehr engen Konstellation vorne an der Spitze, wo alles möglich schien.
Ja. Und du hattest gedacht, Stefan Hula, der hatte ja da noch die allerbesten Bedingungen. Die haben ja angefangen, von Gate 14 zu springen. Hula war auf Gate 13. Nach ihm wurde, nach seinem tollen Sprung, also das war auch wieder so ein perfekter Sprung, wurde der Anlauf nochmal verkürzt und deswegen hatte Hula 10 Punkte Vorsprung vor dem ganzen restlichen Feld. Und da hast du gedacht, Mensch, 10 Punkte nochmal aufholen. Geht das überhaupt? Ist da noch was drin? Danach hast du auch gesehen, kam erstmal eine Zeit lang nichts, aber dann diese Topspringer, Stoch, Wellinger, Freitag, Vorfang, wie sie alle hießen, die kamen dann doch nochmal ran an Hula. Und da hast du noch gedacht, ja, vielleicht geht da noch ein bisschen was. Aber ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass Hula sogar noch auf Platz 5 zurückfallen würde, dass das möglich sein würde. Vielleicht war dem Ganzen auch nervlich nicht ganz gewachsen.
War ja auch das erste Mal, dass er so wirklich die Chance hatte, ein Einzelspringen zu gewinnen. Er stand noch nie auf dem Podest. Einzel hatte mal einen Weltcup gefeiert, aber im Team mit seiner Mannschaft, mit der polnischen Mannschaft in Zakopane, also auch noch beim Heimspiel, erkennt diese Situation, also da einzeln auch in dieser Position zu sein, einfach noch nicht. Wer sie kennt, das ist Kamil Stoch, aber auch für den hat es nicht gereicht am Ende.
Ja, das hat mich gewundert, also vielleicht war er dann doch ein bisschen beeindruckt. Der Wind, hat dann auch so ein bisschen nachgelassen nach Wellingers Sprung. Das war natürlich, da hat er auch ein bisschen Glück gehabt, muss man ganz klar sagen, dass die Windpunkte, da hat er also noch 7 mehr gezogen bekommen als ein Kamil Stoch. Und das, da muss man schon sagen, das ist schon ein kleiner Vorteil, den er da gehabt hat, oder ist ein großer Vorteil, den er da gehabt hat. Aber du musst diese Situation, die musst du nutzen. Und im ersten Durchgang hatte Wellinger nicht die besten Möglichkeiten und hat da noch das Optimale, das Mögliche draus gemacht. Und insofern hat er es natürlich auch verdient. Aber ich hätte es auch nicht gedacht, dass Kamil Stoch, ich habe eigentlich gedacht, dass er doch noch irgendwo so, ja, so kalt ist, dass er zumindest noch auf Rang 2 oder 3 springen könnte. Und nachher waren es 0,4 Punkte an der Medaille vorbei. Irgendwo ja auch bitter, ne?
Wirklich bitter, dieser Wimpernschlag, dieser ganz kleine Zentimeter, der da am Ende gefehlt hat. Aber so ist es eben im Sport und so durften sich die beiden Norweger über Platz 2 und 3 freuen. Die Norweger, bei denen hatten wir ja bei der Vierschanzentournee zuerst noch ein bisschen gemeckert.
Ja, du kannst ja immer mal so ein bisschen meckern über die Norweger. Aber was ich da wieder sehr beachtenswert finde, gerade bei Vorfang, dass er es auf der kleinen Schanze schon geschafft hat, so weit nach vorne zu springen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also bei der großen, okay. Johansen hatte ich auch drauf. Johansen ist ein Kraftspringer, den hatte ich vorher als Favorit mitgesehen. Aber dass ein Vorfang das schaffen würde, hätte ich ehrlich gesagt nicht geglaubt. Und er hat zwei sehr gute Sprünge runtergebracht. Also das als solide zu bezeichnen, das wäre weit untertrieben. Also insofern muss man klar sagen, dass er sich das verdient hat. Und er hat mich überrascht, natürlich Hulla genauso, aber und genauso auch Ryoyo Kobayashi, da hätte man ja auch eher seinen Bruder vorne erwartet, statt dem, ich glaube, er ist der Jüngere, ne? Ja, genau. Ja.
Drei Norweger unter den Top 7. Bei Johansson denke ich immer, bremst den der Schnurrbart nicht.
Anscheinend nicht. Also ich glaube, wenn der sich den Schnurrbart abnehmen würde, dann wäre das so ein Schnitt in die Achillesferse oder so. Den muss er behalten. Ansonsten wird das hier alles gar nichts.
Wer rasiert, verliert. Kennt man aus anderen Sportarten.
Schon mal gehört, ja, doch.
Und jetzt hat er auf jeden Fall die Bronzemedaille gewonnen. Also nochmal, drei Norweger unter den Top 7. Und zu den Deutschen kommen wir gleich noch. Vorher müssen wir mal sagen, unter den Top 10 wieder kein Österreicher.
Kein Österreicher und das sah ja alles, ja, was will man da sagen? Kraft im ersten Durchgang ja noch relativ gut gewesen als Sechster, hat dann aber auch nicht die besten Bedingungen gehabt im zweiten Durchgang, hat er glaube ich ein bisschen mehr Seitenwind gehabt, aber er hat auch noch nicht die Stabilität, die er im letzten Jahr noch hatte, wo er regelmäßig nach vorne gesprungen ist, wo es dieses Selbstverständnis, das anscheinend ein Wellinger hatte, der ja von vornherein sämtliche Trainings dominiert hat, die Qualifikation gewonnen hat und so weiter und so fort. Da stehst du natürlich mit breitem Kreuz und das hat Kraft nicht. Der hat die Möglichkeit, einen Sprung mal rauszuhauen, damit er vorne dabei ist, aber anscheinend nicht die Qualität, momentan zwei gleichmäßige zu machen.
Kraft, ja, Wellinger auch während des ganzen Rennens wurde ja immer mal wieder eingeblendet, sehr locker gewesen, sehr gelöst. Du sagtest, es ist das Training und die Quali haben ihm dann natürlich entsprechend Selbstvertrauen gegeben. Toni Innauer, der ZDF-Experte, bezeichnete ihn in der ZDF-Übertragung dann sogar als goldenen Engel. Wir hören mal in seine Analyse rein.
Ja, ist ein junger, aber doch erfahrener Athlet, der zweite Olympische Spiele macht, der oft schon gezeigt hat, er kann herankommen im zweiten Durchgang, er kann richtig noch einen drauflegen. Und er hatte ja im ersten Durchgang schlechten Wind und es ist ihm zugestanden, dass er sich das ein bisschen umwirft und er hatte dann einen guten Wind und den perfekt genützt. Die Schanze liegt ihm, er ist im richtigen Moment in Form gekommen. Was heißt in Form? Ja, halt, dass er wirklich alles zusammenpasst. Der Bewegungsablauf geht so leichtfüßig, er ist körperlich in einer super Verfassung, hat sich umgestellt und fliegt wie ein goldener Engel darunter.
Ja. Ja, und so kann man eigentlich auch dann nur auf Platz 1 fliegen, trotz dieser ganzen fiesen Bedingungen. Wir haben drüber gesprochen, Wellinger also mit der Goldmedaille und dem zweiten deutschen Gold des Tages. Aber wir müssen über die anderen Deutschen natürlich auch sprechen. Ich sagte schon, Eisenbichler 8., Freitag 9. und Karl Geiger 10. Also ein wirklich tolles deutsches Teamergebnis, Sven.
Ja, auf jeden Fall. Nach dem ersten Durchgang ja noch unter den Top 8 alle in der Qualifikation oder den Top 7 alle 4 und jetzt im Endergebnis alle unter den Top 10. Das sieht sehr gut aus und auch wenn du gesehen hast, wie ein Eisenbichler am Freitag sich für den Wellinger gefreut haben, da siehst du auch, dass es absolut stimmt unter den Jungs und auch ein Laie war ja als fünfter Mann, der ja ganz knapp am Start in den Olympischen Spielen gescheitert ist, den Geiger noch ausgesprungen hat. Der war dabei und hat Wellinger gratuliert. Also das ist eine ganz tolle Leistung gewesen von den Deutschen. Du kannst natürlich sagen, also am Freitag hätte natürlich ähnlich weit springen können wie ein Wellinger, hatte im zweiten Durchgang auch nicht ganz diese Bedingungen, aber Mensch, drauf geht's, ne? Was willst du da sagen? Vier Mann unter den Top Ten, alle vier und einer hat gewonnen. Also, ja, Mensch, lass uns da bloß nicht dran rummäkeln.
Wir mäkeln nicht, wir lassen Toni Innauer vom ZDF einfach nochmal was zu Freitag sagen.
Ich habe das Gefühl, er hat mit der Schanze von Anfang an keine Liebelei gehabt. Er hat sich schwer getan, hat nicht richtig das Gefühl bekommen, um forcieren zu können. Er hat mit Hängen und Würgen das System zusammengehalten. Und da beim letzten Durchgang hat er einfach den Absprung. Ich denke, da war er etwas früh dran oder hat mit dem Oberkörper begonnen auszulösen, statt von unten wie ein Kugelstoßer aus den Beinen richtig anzufangen. Und er hat einfach nicht den Schub in den Sprung hineingekriegt. Die Saison ist halt auch schon eine sehr lange, eine zehrende für ihn. Man hat es auch bei Stoch gesehen. Auch er hat es nicht geschafft, es nochmal rüberzubringen. Die pushen sich ja jedes Wochenende um den Sieg und das kostet irgendwann vielleicht doch ein bisschen Substanz.
Ja. Und die haben ja Stoch und auch Freitag in dieser Saison ja schon gewonnen und ja auch tolle Leistungen gezeigt. Mental vielleicht auch ein bisschen leer, könntest du das unterschreiben?
Erstmal muss ich natürlich sagen, dass ich 1976 noch von Innsbruck oder in Innsbruck habe springen sehen. Natürlich sind sie ein bisschen kaputt, sind sie ein bisschen müde und sie pushen sich natürlich darauf hin. Sie wissen ganz genau, im Prinzip ist das jetzt der Höhepunkt der Saison. Wir haben viel gewonnen, Stoch ja noch mehr als Freitag. Und irgendwo für Freitag ist es so das Ding, ja, jetzt will ich noch mal unbedingt. Aber wenn er es schafft, so ein bisschen Lockerheit zu behalten, dann habe ich ihn für die Großschanze wirklich ganz vorne dabei, weil da brauchst du vielleicht nicht ganz so die Dynamik, da kannst du ein bisschen mehr fliegen und vielleicht kommt dir das ein bisschen mehr entgegen momentan bei der Verfassung. Wie gesagt, ganz bitter aus deutscher Sicht werden diese Olympischen Spiele wohl für Stefan Laie enden, weil es gibt ja keinen Grund zu wechseln, ne? Der Bengel tut mir ein bisschen leid.
In diese Phalanx kommst du nicht rein, wenn die wirklich so stark sind, wie sie momentan einfach sich präsentieren, dann ist das unheimlich schwer. Aber freut uns natürlich aus deutscher Sicht, dass da für die Großschanze, aber eben auch für den Teamwettbewerb einiges drin ist. Also das war nicht die letzte Medaille.
Nein, also im Teamwettbewerb eine Medaille, also die sollte drin sein. Also Polen, Norwegen, Slowenien, ne, mit den Deutschen zusammen, die werden die Medaillen unter sich ausmachen. Den Österreichern traue ich es einfach nicht zu. Polen waren von der Mannschaftsstärke, jetzt Stoch und Hula wirklich klasse dabei. Aber das war es dann auch. Kott als 19. Ich weiß gar nicht, wo Chila gelandet ist. Müsste ich jetzt einmal scrollen hier, ob er überhaupt im zweiten Durchgang gewesen ist. Nee, Kubacki war das, der auch ganz schlechten Wind hatte, stimmt überhaupt, im ersten Durchgang und ausgeschieden ist. Der hat wirklich Pech gehabt. Die sehe ich eigentlich nicht ganz so weit vorne. Also Bronze sollte es für die Deutschen mindestens werden. Und da muss man einfach jetzt aber auch mal sehen, wie denen die Großschanze liegt. Da soll man auch noch nicht zu früh feiern. Bei Feiern fällt mir noch eins ein, was ich gerne sagen wollte. Wenn du gesehen hast, was für Emotionen auf den Andreas Wellinger nach Beendigung dieses Springs eingewirkt hatte. Ja. Also da hatte selbst ich als Sportfanatiker, der ich ja alles gucke und viel schon gesehen habe, hatte ich selbst ein bisschen Pipi mit in den Augen, weil du einfach gemerkt hast, was das für den Bengel in dem Moment bedeutet hat, wie unfassbar glücklich er war. Und da musste man einfach, ja, konnte man nicht anders, als sich so ein bisschen mitzufreuen.
Absoluter Lebenstraum, der da in Erfüllung gegangen ist und das in dem noch sehr jungen Alter. Also da kann auch noch einiges kommen, aber das ist einfach wirklich toll. Da freut man sich wirklich mit, auch unabhängig von der Nation. Wir freuen uns auf weitere Großereignisse, werden natürlich drüber berichten hier bei Winter Games, unserem Olympia-Podcast hier auf meinsportradio.de. Ihr kriegt die Podcasts auf der Webseite bei iTunes oder auch mit unserer App für iOS und Android und werden natürlich auch den Skisprung weiter dabei hier bei Olympia im Blick behalten. Ich sage für heute vielen Dank an Sven Schulze.
Gerne doch.
Das waren sie, also die Highlights aus deutscher Sicht vom ersten Wettkampftag bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang hier bei Winter Games, unserem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Aber das war es natürlich noch nicht von uns, denn es gab ja noch mehr aufzuarbeiten am ersten Tag in Pyeongchang. Und wir kommen zu Wettbewerben, die ohne deutsche Siege ausgingen, aber trotzdem nicht weniger berichtenswert sind. Gleich geht's weiter hier bei uns im Podcast. Und zwar mit Langlauf und Eisschnelllauf sowie Shorttrack.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de. Live das Ostderby zwischen dem SC DHFK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19:30 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Skilanglauf.
Die erste Entscheidung der Olympischen Spiele in Pyeongchang fiel heute Morgen auf dem Golfplatz. Klingt ein bisschen komisch, ist es aber gar nicht, denn dieser Golfplatz, der wurde extra für die Wettbewerbe zum Langlaufstadion umgebaut und bot den Damen ein ziemlich welliges Profil heute Morgen beim Skiathlon über 15 Kilometer. Skiathlon müssen wir vielleicht kurz erklären, das ist der Mix aus den beiden Langlaufstilarten. Zunächst werden 7,5 Kilometer in der klassischen Technik absolviert, dann in der Wechselzone schnell die Skier ausgetauscht und es geht dann auf die zweiten 7,5 Kilometer, dann in der freien Technik im Skating. Und hier zeigte Charlotte Kalla aus Schweden sich als beste Allrounderin in Pyeongchang. Sie sicherte sich Gold vor Marit Björgen aus Norwegen und der Finnin Krista Permikoski. Wir blicken hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast von meinsportradio.de, jetzt mal zurück auf dieses Rennen. Und das war ein überragendes von Charlotte Kalla. Und das findet sicherlich auch unser Experte Florian Harrer. Hallo Florian.
Hallo Malte.
Ja, Charlotte Kalla, allen davongelaufen. Perfektes Rennen für sie.
Ja, hat sie sehr stark gemacht. Sie war, ist ja grundsätzlich die sehr überragende Freistilläuferin, sage ich mal. In der klassischen Technik hat sie eher häufiger mal ein paar kleine Probleme. Aber auch da war sie heute schon stark und hat am Anfang des Rennens ein gutes Tempo vorgegeben, solide die Gruppe angeführt und da schon gezeigt, dass mit ihr zu rechnen ist. Und dann im Freistil, was eben ihre starke Disziplin ist, ist sie nach ungefähr 12 Kilometern nach vorne gegangen, hat Marit Björgen unter anderem überholt und hat dann am Anstieg richtig Tempo gemacht, hat Gas gegeben und so die erste Lücke aufgemacht. Und ja, diese Lücke hat sie dann die letzten Kilometer konsequent ausgebaut, sodass sie dann eben im Ziel fast 8 Sekunden Vorsprung hatte auf Marit Björgen und da auf der Zielgerade auch ihren Olympiasieg schon genießen konnte. Das Rennen war also sehr gut von ihr eingeteilt. Sie hat am entscheidenden Anstieg wirklich Tempo gemacht, wo niemand mitgehen konnte, nicht nur ansatzweise. Und das, ja, hat dann eben für sie gereicht zum Sieg.
Und mit einem recht riesigen Vorsprung, wenn man mal die Distanz von 15 Kilometer betrachtet, 7,8 Sekunden also vor Marit Björgen und für Charlotte Kalla, müssen wir auch nochmal statistisch erwähnen, das dritte olympische Gold in ihrer Karriere. 2010 hatte sie in den 10 Kilometer Freistil die Goldmedaille in Vancouver geholt, in Sochi mit der Staffel Gold gewonnen und jetzt eben im Skiathlon dann auch triumphiert und damit Marit Björgen entthront, die ja die letzten beiden Male gewonnen hat, die große alte Dame des norwegischen Skilanglaufs, des Weltlanglaufs im Grunde auch. Die hatte ja auch gedacht, sie könnte jetzt zum dritten Mal den Hattrick schaffen. Charlotte Kalla zu gut oder hatte Björgen auch irgendwo Fehler gemacht aus deiner Sicht?
Ja, Charlotte Kalla war einfach überragend in dem Rennen heute, muss man so sagen. Marit Björgen hat es ja versucht, sie hat die gesamten letzten 3-4 Kilometer immer versucht aufzuholen, wieder die Lücke zu schließen und es war aber einfach nicht möglich, weil Charlotte Kalla so stark war. Und selbst die Ski, die bei Björgen wirklich sehr gut gelaufen sind, was man schon in der klassischen Technik gesehen hat, als sie da auch mal eine Lücke aufgefahren hat, einfach in der Abfahrt, die haben ihr da auch nicht mehr geholfen. Und dementsprechend muss sie jetzt noch auf ihre erste Goldmedaille warten. Kalla war heute zu stark. Man kann es aber auch so sehen für Björgen, für die Medaillensammlerin. Sie hat jetzt die 3 Silbermedaillen perfekt, damit sie, wenn sie jetzt noch 2x Gold gewinnt, an Ole Einar Bjørndalen vorbeiziehen kann, der ja bisher der erfolgreichste Athlet bei den Olympischen Spielen ist. Sie hat bisher 6 olympische Goldmedaillen, Bjørndalen hat 8. Das heißt, 2 Medaillen müsste sie dieses Mal noch holen und das ist für sie auf jeden Fall noch drin, denn die Form stimmt auf jeden Fall, ist gut genug, um bei quasi sämtlichen Disziplinen, außer vielleicht im Sprint, um Medaillen mitzukämpfen. Und daher muss sie sich jetzt als einzige Norwegerin eigentlich keine Sorgen machen.
6x Gold, 4x Silber, 1x Bronze bisher in ihrer olympischen Karriere eingesammelt, Marit Björgen. Und wir gucken mal auf ihr aktuelles Alter. Das hatte ich mir vorhin noch mal rausgeschrieben. Für den Fall, dass sie nämlich tatsächlich heute gewonnen hätte. 37 Jahre, 326 Tage auf den Tag. Genau. Dritte, Krista Permikoski, die Finnin. Was würdest du ihre Leistung, ihr Rennen einschätzen?
Sie hat das auch souverän gemacht. Sie war immer eigentlich unauffällig in der Spitzengruppe vertreten, die ja am Anfang noch relativ groß war und dann auf der letzten Runde so plötzlich auf 9 Athleten geschrumpft ist, dann irgendwann auf 5. Und ja, sie hat sich gut dran gehalten, hat nie wirklich Führungsarbeit gemacht. Beim Wechsel war sie zum Beispiel auch auf Platz 5 solide mit dabei. Und dann auf der letzten Runde, als Ebba Andersen, die andere zweite Schwedin, die auch sehr stark gelaufen ist, eine kleine Schwächephase hatte, ist sie dann an ihr vorbeigegangen und hat sich schon vor der Zielgeraden da einen kleinen Vorsprung verschafft, den eben die Schwedin nicht mehr auf sie aufholen konnte. Und deswegen, ja, auch für sie natürlich ein verdienter dritter Platz.
Achtzehntel waren es am Ende, die Christa Permikowski vor der Schwedin Ebba Andersen dann lag und sich eben die Bronzemedaille gesichert hat. Für dich insgesamt dieser Einlauf der drei vorne, drei, die man auf jeden Fall aus dem Favoritenkreis sicherlich im Vorfeld dazu zählen musste. Irgendjemanden, den du da vermisst, und vor allen Dingen, wie würdest du insgesamt die Leistung der Norwegerin einschätzen? Denn die dominierende ehemalige Langlaufnation, diesmal nur mit einer Dame auf dem Stocker, bisschen wenig.
Ja, absolut. Da muss man fast schon von einer Enttäuschung sprechen. Heidi Weng ist bloß auf Platz 9 gelaufen mit 40 Sekunden Rückstand. Ingrid Flugstad-Ösberg 11. und Ragnhild Tager nur 15. Und das ist natürlich für die Norweger schon eigentlich eine Enttäuschung, weil mit dem Weltklasse-Kader, mit dem sie am Start standen, ist das eigentlich zu wenig, was da rausgesprungen ist. Was ich dabei sehr interessant finde, ist, dass eine Heidi Weng ja zum Beispiel die Tour des Ski gelaufen ist, während eine Charlotte Kalla und Marit Bjørgen und auch Ebba Andersen, also die Plätze 1, 2 und 4, allesamt auf die Tour des Ski verzichtet haben. Und wir hatten da ja bei Kaltschneuzig schon im Vorfeld immer wieder spekuliert, wie denn die optimale Olympia-Vorbereitung ist. Vielleicht zeigt sich jetzt hier zum Beispiel am Beispiel Heidi Weng, dass eben die Tour des Ski zu laufen tatsächlich ein zu großer Aufwand war. Sie hat das Rennen ja auch gewonnen, dementsprechend dort alle Kräfte mobilisieren müssen. Dass jetzt vielleicht einfach ein paar Körner fehlen, die eine Charlotte Kalla oder Marit Bjørgen auch zum Beispiel in der Vorbereitung noch extra reinstecken konnten.
Also eine These, die wir mal bei den weiteren Langlaufwettbewerben dann hier in Pyeongchang auf jeden Fall weiter im Auge behalten werden. Und im Auge behalten wir natürlich auch das Ergebnis der deutschen Damen. Viktoria Kahl 20. am Ende geworden, Katharina Hennig 22. geworden und Stefanie Böhler, die landete am Ende auf dem 25. Platz. Nicole Fessel, die konnte ja gar nicht antreten. Die hatte durch gesundheitliche Probleme, weil sie heute Morgen beim Einlaufen, wie sie sagte, keine Luft bekam, zurückgezogen. Dein Fazit der drei Deutschen?
Ich bin grundsätzlich auf jeden Fall zufrieden mit der Leistung der Deutschen. Dreimal in den Top 30 zumindest. Viktoria Kahl und Katharina Henning bei ihrem meinem olympischen Debüt auf Platz 20 und 22 ist natürlich eine sehr gute Leistung, da sie noch sehr jung sind und so jetzt schon mal olympische Luft schnappern konnten. Und was dabei natürlich besonders rausgestochen ist, dass bei 3,75 Kilometern, also bei der ersten Stadion, beim ersten Stadiondurchlauf, Viktoria Kahl tatsächlich als führende Läuferin durchs Stadion gelaufen ist und so, ja, gewissermaßen auf sie aufmerksam gemacht hat, gezeigt hat, ich kann ja auch mitlaufen, und dass sie dann mit der Zeit abreißen lassen mussten, das, ja, ist verständlich. Da fehlt einfach noch das letzte Ticken, der einfach zur Weltspitze noch nicht da ist. Und trotzdem war es auf jeden Fall eine solide Leistung. Man muss hoffen, dass Nicole Fessel fit wird, vor allem ja für die Staffel. Aber abgesehen davon war das ein rundum solider Einstieg in die Olympischen Spiele für das deutsche Team.
Also gerade Viktoria Kahl eben eine Duftmarke gesetzt. Mal gucken, was sie in den nächsten Jahren denn daraus machen kann. Solche Erfahrungen natürlich Gold wert, auch wenn es am Ende nicht mit Gold natürlich dekoriert wurde oder mit einer Medaille, aber mit einer guten Platzierung. Und du hast es gesagt, die Staffel, das, worauf sich dann die Deutschen auf jeden Fall konzentrieren werden. Und dann hoffen wir, dass Nicole Fessel bis dahin wieder fit sein wird, frei durchatmen kann, denn das ist natürlich entscheidend bei Ausdauersportarten wie dem Langlauf. Morgen geht's weiter im Langlaufstadion mit dem Skiathlon der Herren. 2x15 Kilometer werden dort gelaufen, auch genauso das gleiche Prozedere im Skiathlon der Herren wie bei den Damen, nur dass die Strecke eben etwas länger ist. Erst 15 Kilometer klassische Technik, dann 15 Kilometer Skating. Wen siehst du da vorne und wie siehst du die Chancen der Deutschen auf gute Platzierung?
Ich bin mal gespannt, ob Johannes Kläbo ganz vorne mitlaufen kann, denn er ist ja, 30 Kilometer sind für ihn noch eine relativ lange Distanz. Deswegen habe ich da meine Zweifel, ob er seine Dominanz aus dem Weltcup auch auf der Strecke morgen zeigen kann. Aber die anderen Norwegen um einen Sundby rum sind natürlich die ganz haushohen Favoriten. Wenn die deutschen Starter auch wie heute vielleicht in die Top 30, wenn sie das schaffen, wenn sie in die Top 30 laufen können, dann wäre das schon ein Erfolg für sie. Aber sonst, klar, Sundby, Colonia oder auch ein Alex Harvey aus Kanada zum Beispiel sind klar die ganz großen Favoriten. Und da werden die Deutschen wohl genauso wie heute keine Rolle spielen.
Also auch da dann die üblichen Verdächtigen möglicherweise vorne, wie es jetzt auch im Skiathlon der Damen war. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge? Wir werden euch natürlich drüber auf dem Laufenden halten, hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Über die 17 Tage in Pyeongchang sind wir natürlich jeden Tag für euch dabei. Das war unser Kollege Florian Harrer zum Skiathlon der Damen und zum überragenden Sieg von Charlotte Kalla aus Schweden. Danke, Florian.
Danke, sehr gerne.
Und hier am Mikrofon gibt's den fliegenden Wechsel, denn Florian wird jetzt abgelöst von Lukas Kruse, unserem Experten für die Eisschnelllaufwettbewerbe. Und Lukas hat das Rennen über 3000 Meter heute ausführlich verfolgen können. Das Rennen der Damen, bei dem es einen holländischen Dreifachsieg gab. Und einen Auftritt von Claudia Pechstein, der am Ende mit Platz 9 belohnt wurde. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Diese Gala der Niederländerin, können wir einfach mal auf das Ergebnistableau gucken. Die Fahne der Niederländerinnen dominiert Carlini Achterecke vor Irene Wüst und Antoinette de Jong. Die drei haben sich die Medaillen in der Reihenfolge gesichert. Der Einlauf so, wie es zu erwarten war, oder gab es da kleine Überraschung?
Ja, ich denke, dass die Niederländer oder zumindest eine Niederländerin ganz oben ist, das ist jetzt nicht die große Überraschung. Vielleicht die Reihenfolge. Achterecke jetzt nicht unbedingt die stärkste der drei, dachte man zuvor, ist auch relativ früh an den Start gegangen, hatte also keine Richtzeit, was die Konkurrentinnen denn so machen, ist aber grandios gelaufen auf den letzten beiden Runden und hat sich dann eben hauchdünn mit 800stel vor Irene Wüst durchgesetzt, die als eigentlich stärkste galt, zumindest auf dem Papier. Sie ist die am längsten schon dominiert in dieser Disziplin, gerade auf den Landstrecken im Eisschnelllauf. Und Antoinette de Jong, die dritte, hatte sich, glaube ich, am meisten ausgerechnet, denn sie war die stärkste Niederländerin in dieser Saison, was die Weltcups anging, und hatte eben gehofft, diese starke Saison mit einer Olympia-Goldmedaille zu krönen. Ich denke, mit Bronze wird sie in ein paar Tagen auch leben können, aber beide, sowohl die Silber- als auch die Bronzemedaillengewinnerin, waren doch etwas geknickt nach dem Zieleinlauf und hatten sich ein bisschen mehr erhofft.
Vor allen Dingen von Antoinette de Jong. Der Abstand 81 Hundertstel, also 8/10 hinter ihrer Landsfrau Karlin Achterekte. Aus deutscher Sicht die Damen ein bisschen noch weiter hinten. Claudia Pechstein auf Platz 9, 5 Sekunden, 28 Hundertstel zurück. Aber man muss auch sagen, für die große alte Dame des Eisschnelllaufs, das mit allem Respekt, die 45-jährige Berlinerin ist ja eigentlich eher über eine andere Strecke zu Hause. 3000 nur so ihre Nebenstrecke, wenn man so will.
Ja, genau, die wird sich auf 5000 Metern nochmal um eine Medaille bemühen, hier bei ihren, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch die Zahl ist, aber es sind nicht ihre ersten Olympischen Spiele. Sie will die auf jeden Fall nochmal mit einer Medaille krönen. Ich denke, eine goldene ist ein bisschen sehr hoch gegriffen, aber so Silber-Bronze, da kann sie auf jeden Fall mitfahren. Und Roxanne Dufter, die zweite Deutsche, ist vorletzte geworden. Die war auch gar nicht zufrieden mit ihrer Performance, kann man natürlich verstehen. Aber bei ihr ist es die Olympia-Premiere und auch sie wird noch auf weiteren Strecken versuchen einzugreifen und zumindest ein besseres Resultat zu einzufahren. Denn ich denke, sie wird in Richtung Medaille nicht schielen können. Da gilt doch eher dabei sein ist alles.
17:66 und das ist die Sekundenanzahl, die Roxanne Dufter dann hinter der Siegerin lag. Also das sind dann schon wirklich Welten, auch über 3000 Meter. So also das Ergebnis aus dem Eisschnelllauf und wir gucken noch zum Shorttrack und da gab es einen Heimsieg.
Ja, genau, da hat sich ein Koreaner durchgesetzt am Ende über die 1500 Meter der Männer. Lim Yeon-yun hat sich dort durchgesetzt, ist auch gleichzeitig noch olympischen Rekord gefahren. Also da hat sich das Heimpublikum gleich mal freuen dürfen. Die Koreaner und generell die Asiaten ja relativ gut im Shorttrack, von daher jetzt auch keine Sensation und ein schöner Auftakt für das Heimpublikum.
Und ein schöner Auftakt auch für die Niederländer, denn auch die haben bei den Herren im Shorttrack da über diese 1500 Meter punkten können, nämlich die Silbermedaille geholt. Sienki Knecht, der hat sich die gesichert und kam ein bisschen hinter dem Koreaner ins Ziel, aber vor dem, jetzt wollte ich eigentlich sagen Russen, aber das ist einer, der eben unter neutraler Flagge steht, Semen Elistratov, der belegte dann den Bronzerang. So also der Einlauf im Shorttrack über 1500 Meter und wir blicken zum Abschluss, nachdem wir die 5 Goldmedaillen des Tages verteilt haben, mal auf den ersten Medaillenspiegel und da sehen wir zweimal Gold. Deutschland auf Platz 1 momentan vor den Niederlanden, die auf eine Goldmedaille, 2 Silbermedaillen und eine Bronzemedaille kommen. Dritter die Südkoreaner, die Gastgeber mit einer Goldmedaille. Gleich auf mit den Schweden, ebenfalls mit einer Goldmedaille bedacht. Das wird sich sicherlich im Laufe der Olympischen Spiele noch ändern. Morgen stehen dann am zweiten Wettkampftag 7 Entscheidungen auf dem Programm im Slopestyle, also im Snowboard der Herren, im Ski-Alpin bei der Abfahrt der Herren, Langlauf, Skiathlon der Herren morgen dran, Eisschnelllauf, 5000 Meter der Herren, Freestyle-Skiing, die Buckelpiste der Damen wird morgen entschieden, im Rodeln, da greift Felix Loch nach der nächsten Goldmedaille der dritte und vierte Lauf. Der Rodler wird morgen dann die Entscheidung bringen. Und wir schauen natürlich auch wieder zum Biathlon auf den 10-Kilometer-Sprint der Herren. Das alles dann morgen hier bei Winter Games auf meinsportradio.de, unserem Wintersport- und Olympia-Podcast 2018. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Ideen zur Sendung habt, dann schreibt uns unter facebook.com/meinsportradio oder bei Twitter @meinsportradio. Teilt uns mit, was ihr auf dem Herzen habt, was euch an unserer Sendung gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr vielleicht geändert haben möchtet. Gebt uns euer Feedback und dann hoffen wir, dass euch weiter unsere Olympia-Berichterstattung gefällt und ihr weiterhin dabei bleibt. Abonniert einfach unsere Feeds, dann habt ihr immer alles parat, was zu Olympia von meinsportradio.de angeboten wird. Und am besten hört ihr uns überall bequem von unterwegs mit unserer App für iOS und Android. Malte Asmus bedankt sich für heute. Bis morgen.
Rugby. Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies. Am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.